Liebe Geschwister, liebe Freunde, es ist für mich eine Freude, hier vor euch widerstehen zu dürfen. Und ja, wir alle befinden uns so in diesem Jahreswechselmodus. Und das vergangene Jahr ist immer noch, sitzt bei uns im Nacken mit guten, auch wenig guten Ereignissen. Und so sind wir jetzt ins neue Jahr rübergegangen. Ja, wie ihr wisst, auch für mich war das letzte Jahr nicht so ganz ohne. Und in den letzten Monaten wurde bei mir Krebs festgestellt. Und dann so ungefähr vor 2,5 Monaten wurde ich operiert. Und dann kam die Reha-Klinik. Und ja, heute endet eigentlich meine Krankmeldeschonungszeit, kann man sagen. Mir geht es gut, Gott sei Dank. Ich bin dem Herrn sehr, sehr dankbar für sein gnädiges Tragen und Segnen. Und in dieser Zeit habe ich auch von euch einiges erfahren, erlebt, was mich sehr ermutigt hat, sehr, ja, war sehr schön gewesen. Also viele Begegnungen, Telefonate, auch in der Reha, viele Karten, also fast jeden Tag kam eine Karte, Postkarte und dann so viele nette, liebe Worte. Ich war immer so der Meinung, dass jemand anderer falsche Adresse wahrscheinlich. Schaue ich, nein, das ist mein Name, steht da drauf. Also tatsächlich, also es war sehr, sehr schön, so viel Liebe, Achtsamkeit von euch auch erfahren zu dürfen. Und macht diesen Dienst auch weiter an allen, die jetzt ja in solchen ähnlichen Situationen sich befinden. Ja, begegne Gott, haben wir schon gehört in der Einleitung, Einführung, worum es geht. Wir jeden Tag begegnen wir Gott. Und es ist sehr gut, dass wir immer an unserer Einstellung arbeiten, wie wir Gott begegnen. Und das Thema für heute lautet, begegne Gott in seiner Eifersucht. Den Vers haben wir auch schon gehört und gelesen aus 2. Mose, Kapitel 20, Vers 5. Steht geschrieben, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Nun, wie wir wissen, dass jetzt diese Predigtreihe abgeschlossen wird und wir gehen in das neue Jahr, in dieses Jahr ja, mit der Ermutigung, dass wir Gott bewusster in diesem neuen Jahr begegnen. Wir haben auch diese gesehen, die Liste von den Themen, die wir hatten. Und ja, das war eine sehr, sehr interessante und wichtige, erbauliche Reihe, wo wir über Gott vieles lernen können. Wir wissen, dass Gott ist unbegreiflich. Und man kann nie ans Ende kommen und sagen, jetzt weiß ich alles über Gott. Das wird nicht gehen. Und in dieser Liste, wir werden sie nicht durchlesen, wir haben sie schon gelesen. Und wir sehen so diese Reihe und dann begegnet Gott in seiner Sanftheit, in seiner Sehnsucht. Und dann kommt, begegnet Gott in seiner Eifersucht. Wie geht es euch dabei? Müssen wir da nicht zuerst mal so anhalten, so stutzig werden. Da muss man zuerst mal tief durchatmen. Ja, wie? Gott ist eifersüchtig? Also da brauchen wir mehr Aufklärung darüber, damit wir über diese Eigenschaft Gottes auch richtig denken und verstehen und sie einordnen können. Wir wissen, dass Eifersucht ist eine Reaktion auf die Untreue der Person, die man liebt. So könnte man das einfach formulieren. Natürlich, Eifersucht ist viel, viel größer und breiter. Es ist ein sehr, sehr vielschichtiges Phänomen, Eifersucht. Aber so könnte man das auch sagen. Das ist eine Reaktion auf die Untreue der Person, die man liebt. Und das ist natürlich starke Leidenschaft steht hinter Eifersucht. Starke Emotionen, starke Gefühle stehen hinter Eifersucht. Eifersucht ist nicht so sachlich oder so neutral irgendwie, so nur zum Abhacken, oh, ich bin eifersüchtig, ich bin nicht eifersüchtig. Nein, wenn Eifersucht kommt, dann nichts bleibt ruhig oder auf dem Platz. Da gibt's Bewegung, geschehen sehr viele Dinge. Und hier, dass Gott eifersüchtig ist, hier wird Gott uns Menschen sehr ähnlich. So ähnlich, dass wir verwirrt und verunsichert werden können. Wie? Gott? Eifersüchtig? Bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, wollen wir zuerst einige grundsätzliche Dinge über Eifersucht klarstellen. Dann, das wird uns helfen, auch jetzt über diesen Gedanken, dass Gott eifersüchtig ist, besser darüber nachdenken können. Nun, es gibt zwei Arten der Eifersucht. Es gibt eine unbegründete Eifersucht und eine begründete Eifersucht. Nun, die unbegründete Eifersucht, das ist, ich denke, wir wissen das aus Erfahrung, jeder hat das erlebt oder gehört davon. Man hat den Verdacht, dass, bleiben wir im Kontext der Ehe, man hat den Verdacht, dass der Ehepartner untreu ist, aber man hat keine Beweise. Man weiß nichts Genaues, nichts Konkretes. Es ist nur eine Vermutung, es ist ein Verdacht, eine Ahnung, ein Gefühl und sehr viel Deutung, sehr viel gedeutet. Ah, er ist jetzt halbe Stunde später nach Hause gekommen als sonst. Bestimmt war er, man deutet es so, in dieser Richtung. Also ist nichts Nachweisbares, nichts Genaues, nichts Konkretes. Aber man hat einen Verdacht, unbegründete Eifersucht. Eifersucht, die keinen eigentlichen Grund haben sollte. Es ist sehr gut, in solchen Fällen natürlich miteinander offen zu sprechen. Das ist sehr, sehr gut. Und doch, auch das offene Gespräch bringt nicht immer weiter. Das Gefühl ist immer noch nicht verschwunden. Der Verdacht ist immer noch da. Die Vermutung ist geblieben. Und die Deutung geht weiter. Und das bringt viele schlimme Folgen mit sich in die Beziehung hinein. Das Misstrauen, das sind Beschuldigungen, die man nicht beweisen kann. Man beschuldigt etwas, den anderen man nicht beweisen, kann nicht beweisen. Und der andere, ja, oft kann auch seine Unschuld nicht beweisen. Und da gibt es solche Angriffe gegenseitige. Es entstehen viele Verletzungen, verbale Verletzungen, können auch handgreifliche Verletzungen geschehen. Und vor allem die Liebe, die verschwindet. Da ist keine Liebe mehr. Salomo sagt in Sprüche 14, Vers 30, Eifersucht ist Fraß in den Gebeinen, so wie Knochenkrebs. Er sitzt tief, sitzt fest in den Knochen. Also sehen, eine schlimme Sache ist Eifersucht. Und die Beziehung wird sehr strapaziert. Sie kann bis zum kompletten Zerbruch kommen. Und unheimlich viel Herzeleid und viel Sünde wird durch unbegründete Eifersucht erzeugt in den Beziehungen. Sehr viel Sünde entsteht dadurch von beiden Seiten. Unbegründete Eifersucht ist ein großes Elend für jede Beziehung und besonders für die Ehebeziehungen. Und unbegründete Eifersucht kommt aus mangelnder Liebe und aus fehlendem Vertrauen, vielleicht überhaupt aus fehlender Liebe, weil die Liebe, sie glaubt alles, sagt uns das Wort Gottes. Aber hier sagt, nein, ich glaube dir nicht. Du sagst zwar, aber ich glaube dir nicht. Also Fazit zusammenfassend kann man sagen, unbegründete Eifersucht ist Sünde. Das ist eindeutig. Egal was du deutest, egal was du ahnst, kann sein, dass du recht hast, kann aber auch sehr, sehr wohl sein, du hast überhaupt nicht recht. Und es ist alles unbegründet und du versündigst dich sehr, sehr stark an dem Menschen, der dich liebt. Nun, das ist so viel zu unbegründeten Eifersucht. Es gibt auch, hier noch ein gutes Zitat von Franz Grillparzer aus dem 19. Jahrhundert. Ich denke, viele kennen dieses Zitat schon. Das ist so ein Wortspiel drin. Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leiden schafft. Also wir sehen, es ist nichts Gutes in dieser unbegründeten Eifersucht. Das ist die unbegründete Eifersucht. Ist eine Leidenschaft, die sehr eifrig dabei ist, das zu suchen, was noch mehr Leiden schafft. Also unbegründete Eifersucht ist Sünde. Nun, es gibt auch die begründete Eifersucht. Begründete Eifersucht ist auch eine Reaktion darauf, dass die Person, die man liebt, die wird untreu. Und es ist begründet. Diese Reaktion ist nicht auf Verdacht, auf Gefühle aufgebaut, auf Vermutungen, auf Deutungen, sondern auf nachgewiesene Fakten und Tatsachen. Das ist eine bittere Sache. Und trotzdem, die begründete Eifersucht ist eine gesunde, eine normale Reaktion. Die bedeutet, sie sagt aus, du bist mir nicht egal, du bist mir wichtig. Und deswegen bin ich eifersüchtig. Und hier sind die Tatsachen, Beweise, nicht Deutungen, nicht Vermutungen. Hier sind die Beweise dafür. In Sprüche 6, Kapitel 6, Verse 27 bis 35, da haben wir eine Beschreibung davon, welche Folgen begründete Eifersucht mit sich bringen kann. Und interessant, dass bei dieser Beschreibung die Eifersucht, sie wird nicht bewertet. Sie wird nicht gesagt, das ist schlecht oder das ist böse, sowas zu machen. Nein, das wird einfach gesagt, so ist es. Und man hat den Eindruck, das ist normal, das ist richtig, dass es so ist. Lesen wir diesen Abschnitt uns vor. Sprüche 6, ab Vers 27. Danke. Kann jemand Feuer in seinem Gewand tragen, ohne dass seine Kleider in Brand geraten? Oder kann einer auf glühenden Kohlen schreiten, ohne dass sich die Füße zu verbrennen? Das ist eine rhetorische Frage. Die Antwort lautet, nein, das geht nicht. Das geht nicht, ohne Folgen das zu machen. Du kannst das ruhig machen, aber das wird nicht lange gut funktionieren. So ergeht es dem, der zu der Frau seines Nächsten eingeht. Keiner wird ungestraft bleiben, der sie anrührt. Da ist die Eifersucht im Gang. Man verachtet den Dieb nicht, hier wird ein Beispiel gebracht, man verachtet den Dieb nicht, wenn er stiehlt, um sein Leben zu fristen, weil er Hunger hat. Wird er ertappt, so muss er siebenfach bezahlen und alles hergeben, was er im Haus hat. Also wenn ein Dieb etwas stiehlt, um zu essen, er wird zwar bestraft, aber das kann man gut machen. Das kann man irgendwie zurückzahlen, ersetzen und dann ist alles geregelt. Wer aber mit einer Frau Ehebruch begeht, ist ein herzloser Mensch. Er richtet seine eigene Seele zugrunde, wenn er so etwas tut. Schläge und Schmach werden ihn treffen und seine Schande ist nicht auszutilgen. Und jetzt kommt's. Denn die Eifersucht versetzt einen Mann in glühenden Zorn und am Tag der Rache wird er nicht schonen. Er wird nicht bereit sein, ein Lösegeld anzunehmen und lässt sich auch durch das größte Geschenk nicht besänftigen. Also die Untreue, Ehebruch, kann man nicht mit Geld gut machen. Und die Eifersucht, eine begründete Eifersucht, gesunde Eifersucht, kann man nicht irgendwie mit Geschenken besänftigen oder wieder rückgängig machen. Also es ist eindeutig, bei Gott geht es um begründete Eifersucht. Und zwar immer. Wenn Gott eifersüchtig wird, dann geht es immer um Begründete, niemals um Unbegründete. Gott wird nie unbegründet eifersüchtig. Das geschieht bei Gott niemals. Bei uns geschieht es, kann es geschehen, aber nicht bei Gott. Also wir wollen Gott in seiner Eifersucht begegnen. Das ist unser Ziel, unser Wunsch, Gott besser zu verstehen. Der Gedanke dahinter ist, wie wir schon gehört haben, dass jedes Mal, wenn wir uns an Gott wenden, um ihm zu begegnen, dann sollten wir wissen, wie er tatsächlich ist. Und nur die Bibel gibt uns ausreichende und wahrhaftige Informationen über Gott. Nur die Bibel, nicht irgendwas anderes, wie Gott tatsächlich ist. Das Problem ist, Gott ist nicht so, wie Menschen ihn sich vorstellen. Gott ist nicht so, Gott ist anders. Ich hoffe, dass ich niemanden beleidigen werde, wenn ich sage, Gott ist auch nicht so, wie wir ihn uns vorstellen. Unsere Vorstellung vor Gott ist nicht vollkommen, ist nicht vollständig. Gott ist anders, er ist mehr. Natürlich, durch die Bibel haben wir vieles. Wir können in diese Richtung gehen, aber wir werden niemals alles erfassen. Gott ist sogar mehr, als wie die Bibel ihn beschreibt. Gott ist so, wie die Bibel ihn beschreibt, ja, aber Gott ist noch mehr. Gott ist so, wie die Bibel ihn beschreibt. Also wir haben durch diese Reihe, sehen wir, Gott ist, er ist weitsichtig, er ist ein leidender Gott, Er hat konkreten Willen. Er ist achtsam zu uns, nicht gleichgültig. Er ist demütig, sanftmütig. Er ist hingebungsvoll, um uns zu retten. Er herrscht mit Sanftmut. Er hat eine Sehnsucht und er ist eifersüchtig. Also Gott ist mehr, als wie wir ihn uns vorstellen. Und Gott ist sogar mehr, als wie die Bibel ihn beschreibt. Das natürlich bringt Probleme mit sich. Denn wir denken so, wie ich denke, nur so und nicht anders und nicht mehr. Das, was wir über Gott denken, wir sollen das anhand der Bibel prüfen. Aber wir sollen immer demütig vor Gott bleiben und immer offen sein für den Wachstum der Erkenntnis Gottes. Dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist, ist für uns am schwierigsten zu verdauen. So geht es mir zumindest. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und wahrscheinlich diese Eigenschaft Gottes gefällt uns am wenigsten wahrscheinlich. Dass Gott eifersüchtig ist, brechen wir in Jubel aus darüber? Freuen wir uns darüber? Also bei mir, ich habe da meine Probleme damit. Gott ist eifersüchtig. Also das ist nicht so richtig ein Grund für uns zu frohlocken und ihn deswegen anzubeten. Aber wir sollten es. Also dieses Thema ist schon sehr heikel und es geht auch uns sehr, sehr nahe an uns heran. Dabei natürlich, wir sollen niemals vergessen, dass bei Gott geht es immer um begründete Eifersucht, niemals um unbegründete. Dass der allmächtige Gott eifersüchtig ist, ist ein klarer Gedanke in der Bibel, den wir auf keinen Fall übersehen dürfen. Die Bibel spricht oft darüber. Nicht nur einmal, zweimal, sehr, sehr oft spricht sie darüber, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist. Und das dürfen wir nicht einfach so überfliegen, ignorieren und das nicht beachten. Hier einige Bibelstellen, nicht alle, nur ein paar, darüber, die Eifersucht Gottes eindeutig belegen und das ansprechen. 2. Mose, Kapitel 20, von 3 bis 5, das ist die 10 Gebote, werden hier auch eingeleitet. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Hier wird die Eifersucht Gottes in der Bibel so, denke ich, zum ersten Mal so ganz klar erwähnt. Oder 2. Mose 34, Vers 14. Denn du sollst keinen anderen Gott anbeten, denn der Herr, dessen Name der Eifersüchtige ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Also Gott wird eifersüchtig, wenn seine Kinder etwas anderes anbeten als ihn. Dann wird er eifersüchtig. 5. Mose 4, Vers 24. Denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein eifersüchtiger Gott. Und Hebräer 12, Vers 29 klingt sich in diesen Vers ein und sagt, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Hier ahnen wir eine Warnung. Hier wird eine Warnung ausgesprochen. Dass Gott eifersüchtig ist, das ist nicht einfach so, ja, unwichtig, nicht zu beachten. Da sehen wir, eine Warnung ist da, ist verzehrendes Feuer. Jakobus 4, Verse 4 bis 5, da wird auch gesagt, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sie zum Feind Gottes. Oder meint ihr die Schriftrede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Also der Heilige Geist, der in uns wohnt, hat ein eifersüchtiges Verlangen. Ihm ist es nicht egal, was wir sonst noch lieben und was wir anbeten, was für uns wichtig ist. In 1. Korinther 10, Vers 22 wird gesagt, oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reißen? Wieder eine rhetorische Frage, hoffentlich nicht. Sind wir etwas stärker als er? Also man kann Gott zur Eifersucht reizen. Auch hier warnende Gedanken sind hier verborgen. Es wird den Menschen nicht gut ergehen, wenn sie Gott zur Eifersucht reizen werden. Es wird ihnen nicht gut ergehen. Genauso ist es dem Volk Israel ergangen. Und genau das haben sie getan. Sie haben Gott zur Eifersucht gereizt. Und in Psalm 78, Vers 58 wird gesagt, und sie reizten ihn zum Zorn durch ihre Höhen und zur Eifersucht durch ihre Götzenbilder. Und dem Volk Israel ist das nicht gut ergangen. Das kennen wir aus der Bibel. Also, versuchen wir das so zusammenzufassen. Der allmächtige Gott, der Heilige und Gerechte, der gnädige und barmherzige Gott, unser liebender Vater im Himmel, unser Schöpfer und unser Retter, ist ein eifersüchtiger Gott. Lass uns nicht zu schnell von diesem Gedanken abwenden. Wollen wir das so verdauen, verinnerlichen, nachbeten, in uns wirken lassen. Was ist das? Ja, der Gott, den wir so gut kennen, aus der Bibel, aus unserem Leben. Er ist ein eifersüchtiger Gott, sagt uns die Schrift. Das habe ich nicht ich oder nicht wir haben das ausgedacht. Seine Eifersucht gehört zu seiner Vollkommenheit. Seine Eifersucht ist Ausdruck seiner Heiligkeit. Seine Heiligkeit und Vollkommenheit, sie werden keinesfalls durch seine Eifersucht gemindert oder verletzt. Auch wenn Gott eifersüchtig ist, bleibt er heilig und gerecht. Das kann man von uns nicht immer behaupten. Wenn wir eifersüchtig werden, ja, dann nicht, das ist sehr, sehr schwer, heilig und gerecht zu bleiben. Gott, bei Gott aber ist es so. Seine Heiligkeit und seine Gerechtigkeit wird durch seine Eifersucht niemals verletzt oder weniger kleiner gemacht. Wenn wir Gott begegnen wollen, dann sollen wir auch an seiner Eifersucht denken. Und deswegen begegne Gott in seiner Eifersucht. Ja, was wird dann geschehen, wenn wir Gott in seiner Eifersucht begegnen, wenn wir das im Hinterkopf haben, dass Gott eifersüchtig ist und es besteht die Gefahr für mich, dass ich ihn zur Eifersucht reize und ich begegne Gott jetzt mit diesem Denken, mit diesem Gedanken. Ganze Menge wird geschehen, passieren, wenn wir diesen Gedanken nicht ausklammern. Wenn wir immer wieder aus diesem Hintergrund Gott begegnen. Ich möchte nur drei Dinge erwähnen. Sicher, die Zeit erlaubt uns nicht, ich bin auch nicht imstande, alles zu erwähnen, was das alles bedeuten könnte oder würde, was alles bewirken würde, wenn wir Gott in seiner Eifersucht begegnen würden. Dieses Thema, ich erkenne das, dass dieses Thema ist viel, viel breiter und tiefer, als dass man dieses Thema in einer Predigt zum Ausdruck bringen kann. Drei Dinge. Das erste, was wird geschehen, wenn wir Gott in seiner Eifersucht begegnen? Begegne Gott in seiner Eifersucht. Er wird dir zeigen, wie wichtig du ihm bist. Also die Eifersucht Gottes spricht indirekt darüber, dass du für Gott wichtig bist. Das ist der wichtige Kontext für die Eifersucht Gottes, die Ehebeziehung. Also das wollen wir jetzt als Hintergrund benutzen. Gott steht in einer Ehebeziehung mit seinem Volk. Im Alten Testament, Gott ist der Ehemann, das Volk Israel ist die Ehefrau. Dieses Bild wird sehr, sehr oft bei den Propheten gebraucht. Und aus diesem Hintergrund wird die Beziehung zwischen Israel und Gott immer wieder beleuchtet. Und im Neuen Testament lesen wir, Jesus ist der Bräutigam und die Gemeinde ist seine Braut. Auch diese Beziehung zwischen ähnliche wie Ehe oder wie Beziehung einer Ehe. Auch wir, jeder gläubige Mensch, von Gott geretteter Mensch, jedes Kind Gottes steht in einer verpflichteten gegenseitigen Beziehung mit Gott. Und wie in einer Ehe. Die Ehe ist nicht so, zwei Menschen, die leben getrennt voneinander, ab und zu sich treffen sich und machen, was sie wollen. So funktioniert keine Ehe. Die Ehe funktioniert nur dann, wenn beide ihre Verpflichtungen, ihre Liebe, alles, was dazu gehört, ausführen. Das ist eine gute Ehe. Und das ist sehr wichtig, dass in der Bibel gerade so wird die Beziehung zwischen Gott und Menschen, seinen Menschen, geretteten Menschen, seinem Volk dargestellt. Es ist eine Ehebeziehung. Eifersüchtig wird man, wissen wir, wenn der Mensch, den man liebt, untreu wird. Ein Mensch, zu dem man eine enge Beziehung hat. Man liebt ihn. Und gerade dieser Mensch wird mir untreu. dann entsteht Eifersucht. Es entsteht begründete Eifersucht. Und der begründeten Eifersucht geht Liebe voraus. Und bei Gott ist immer der Eifersucht immer begründet. Das bedeutet, immer, da ist Liebe gewesen oder ist immer noch bei Gott, Liebe Gottes zu dem Menschen. Begründete Eifersucht ist ein Ausdruck von Folgendem, also du bist mir nicht egal. Und ich liebe dich und schätze deine Liebe sehr. Das ist so, kann man das schlicht vorstellen. Ich versuche das mit einem Gegenbeispiel zu verdeutlichen, worum es hier geht. Also ich zum Beispiel, ich erwarte nicht, dass irgendeine Frau, ob in diesem Raum oder darüber hinaus, dass sie mir treu ist und dass sie in keine Beziehung zu einem anderen Mann eingeht. Das erwarte ich überhaupt nicht. Und wenn irgendeine Frau eine Beziehung zu einem anderen Mann hat, hat für mich überhaupt keine Bedeutung, weil da ist auch keine Beziehung zwischen mir und dieser Frau vorhanden. Und ich werde nicht eifersüchtig, weil die nötige Beziehung dazu fehlt. Diese Frau ist mir in diesem Sinne egal, jetzt nur in diesem Sinne. Natürlich als Christ, als Mitmensch ist was anderes, ist nicht egal, aber es ist mir egal, ob jetzt eine Frau einen Mann liebt, einen anderen, nicht mich, sondern sie muss mich gar nicht lieben. Versteht ihr? Da ist überhaupt keine Grundlage vorhanden für die Eifersucht. Mit meiner Ehefrau ist es ganz anders. Ich liebe sie und sie liebt mich. Und ihre Liebe und Treue zu mir sind mir sehr, sehr wichtig. Und wenn ich meine Frau tatsächlich liebe, werde ich niemals gleichgültig sein, falls sie mir untreu werden sollte. Meine Frau ist mir treu. Schon über 30 Jahre. Ich weiß nicht genau, wie viele Jahre das sind, aber schon über 30 Jahre. Und sie ist mir nie untreu gewesen. Und ich liebe sie. Aber wenn sie untreu werden sollte, dann werde ich eifersüchtig. Wenn ich nicht eifersüchtig werde, dann meine Liebe, meine Worte, die ich jetzt gesagt habe, das ist alles nur ein Klang. Das war ja geheuchelt. Mir ist egal. Nein, mir ist es nicht egal. So ist es etwa auch mit Gott. Dass Gott eifersüchtig wird, bedeutet, dass er dich liebt. Und dass er deine Liebe und deine Treue zu ihm wertschätzt. Wäre es nicht so, würde Gott gleichgültig sein, wenn du ihm treu bist. Dann würde Gott sagen, ach, mir ist es egal. Das sagt er nicht. Und er ist nicht gleichgültig. Er wird eifersüchtig, weil er dich liebt. Und doch ist ein Unterschied zwischen Gott und uns. Wenn wir vergleichen jetzt unsere Liebe untereinander, Eifersucht und die Liebe Gottes zu uns und Eifersucht, das ist schon nicht alles eins zu eins, ist verständlich. Der Unterschied zwischen uns und Gott liegt, man kann das so formulieren, in dem Geheimnis der Liebe. Liebe ist geheimnisvoll, und besonders die Liebe Gottes. Wieso lieben wir Gott? Wieso liebt Gott uns? Der Grund ist nicht immer dasselbe. Nicht immer, sondern der ist nie derselbe. Warum lieben wir Gott? Wieso? Und wieso liebt uns Gott? Unsere Liebe zu Gott ist einfach zu erklären oder einfacher. Wir haben sehr, sehr viele Vorteile dadurch, dass wir Gott lieben. Aber Gottes Liebe zu uns zu erklären, ist viel schwieriger. Eigentlich ist sie unmöglich. Gottes Liebe zu uns zu erklären, wieso, warum liebt uns Gott, das bleibt ein Geheimnis und bleibt eine Tatsache. Wir lieben Gott zum Beispiel, wir lieben Gott, weil wir auf seine Liebe angewiesen sind. Gott liebt uns aber nicht, weil er auf unsere Liebe angewiesen ist. Er ist nicht auf unsere Liebe angewiesen. Er kommt von der Ewigkeit her, wo wir gar nicht existierten. Gut, das hier bleibt schon unser Verstand stehen. Wir können ja gar nicht die Ewigkeit rückwärts vorstellen. Das ist nicht möglich, überhaupt nicht möglich. Aber da sagt die Bibel, Gott kommt von der Ewigkeit her. Und da waren wir nicht. Und er kam mit uns, ohne uns gut zurecht. Wir lieben Gott und wir möchten geliebt werden, weil wir sonst mit dem Leben schlecht zurechtkommen würden. Wir würden sehr viele Probleme haben, wenn Gott uns nicht lieben würde oder wenn wir nicht lieben würden. Gott kommt auch ohne unsere Liebe bestens aus. Gott kommt nicht durcheinander, wenn wir ihn nicht lieben. Gott braucht nicht unsere Liebe, um mit seinem Leben besser zurechtzukommen. Gott ist selbstgenügend in sich selbst, sagt uns die Schrift. Und das von der Ewigkeit her, was wieder unser Verständnis übersteigt. Wir lieben und wir schätzen die Liebe der anderen, weil wir in anderen etwas finden, was uns gefällt, und das lieben wir und wir wertschätzen es. Und weil wir es mögen, wenn andere auch in uns etwas finden, was ihnen gefällt und sie es wertschätzen, was ihnen gefällt, das tut uns sehr, sehr gut. Das habe ich jetzt in den letzten Monaten erfahren, durch diese Karten und durch diese viele Begrüßungen. Eure Liebe habe ich erfahren. Ich habe sie genossen. Das gefällt mir sehr, dass euch an mir etwas gefällt. Das glaube ich natürlich weniger, aber trotzdem, ich genieße das. Das ist wirklich etwas Gutes. Und hier wird das Geheimnis der Liebe Gottes noch, vielleicht für mich ist es am größten. Gott liebt uns nicht, weil ihm etwas in uns gefällt oder weil wir etwas Wertvolles an uns getrennt, losgelöst von ihm hätten. Er hat uns geliebt, als wir seine Feinde waren und nichts Gottgefälliges an uns, überhaupt gar nichts war. Er hat uns dann schon geliebt, sagt die Schrift. Und Paulus, der Apostel Christi, sagt in Römer 7, 18, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Also die Bibel spricht von beiden Sachen, dass in uns selbst eigentlich, da ist klar, diese technische und Schöpfung und genial, alles sehr, sehr gut. Aber für Gott, für den Schöpfer, dass es ausschlaggebend ist, ist schwierig, das einzuordnen. Und hier kommen wir oft zum Kippen. Auf einer Seite, wir sind für Gott wertvoll und wichtig, sagt die Bibel, ja. Und von anderer Seite, unser Wert liegt eigentlich nicht so sehr in uns, wie in Gott selbst. Der Wert, warum, oder Grund, warum Gott uns liebt. Gott liebt uns, weil er sich dafür entschieden hat, warum und wieso. Das werden wir wohl nicht ganz begreifen und auch nicht ganz verstehen können. Und es ist wichtig, dass man diesen Balance beibehält. Wir stolpern bei dieser Frage, wir kippen um, wenn wir sie einseitig betrachten. Wenn wir sagen, Gott liebt mich, weil ich wertvoll bin, Punkt. Das sagt die Bibel zwar, ja, aber das ist nicht alles. Die Bibel sagt, Gott liebt mich nicht einfach, weil ich wertvoll bin, sondern weil er sich dafür entschieden hat. Beides stimmt. Und beides sollte man vor Augen haben. Nicht einseitig darüber denken. Tatsache ist, jetzt egal, warum, wieso Gott uns liebt und wir ihn lieben, lassen wir das zur Seite. Wir sind ja im Thema der Eifersucht und Eifersucht hat ja mit Liebe zu tun. Tatsache ist, Gott liebt dich. Und andere Tatsache ist, Gott möchte, dass du ihn liebst. Und zwar mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken, Verstand, mit deiner ganzen Kraft. Das ist das größte Gebot. Das will Gott, dass du ihn liebst. Wenn du das nicht tust, wird Gott eifersüchtig. Seine Eifersucht zeigt, wie wichtig du für ihn bist. Und deine Beziehung zu ihm hat eine große Bedeutung, auch für Gott. Sonst wäre er nicht eifersüchtig. Begegne Gott in seiner Eifersucht. Er wird dir zeigen, wie wichtig du ihm bist. Was wird noch geschehen, wenn wir Gott in seiner Eifersucht begegnen? Er wird dir zeigen, wie hässlich deine Sünde ist. Die Eifersucht Gottes offenbart die Hässlichkeit unserer Sünde. 5. Mose Kapitel 6, Verse 14 und 15 lesen wir folgende Worte. Und ihr sollt nicht anderen Göttern nachfolgen unter den Göttern der Völker, die um euch her sind. Denn der Herr, dein Gott, der in deiner Mitte wohnt, ist ein eifersüchtiger Gott. Damit nicht der Zorn des Herrn, deines Gottes, gegen dich entbrennt und er dich von der Erde vertilgt. Also durch Götzendienst provoziert der Mensch die Eifersucht Gottes, laut diesem Vers. Gottes Zorn entbrennt und Vertilgung von der Erde droht dem Volk Israel, wenn sie ihn provozieren, zur Eifersucht provozieren. Also Götzendienst, wissen wir, dass es, wenn nicht Gott, sondern etwas anderes für mich am wichtigsten wird. Für mich etwas wird wichtiger als Gott. Egal was es ist, dann beginnt der Götzendienst. Was ich mehr als Gott liebe, es geht hier um Anbetung. Was ich mehr gehorche, was ich mehr tue, als das, was Gott betrifft. Gott soll für mich die höchste Bedeutung haben, sagt uns die Schrift. In Jesaja 42, Vers 8 sagt Gott, ich bin der Herr, das ist mein Name und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Also Gott wird niemals unsere Anbetung mit einem Götzen teilen und sagen, gut, 99% für mich, 1% für einen Götzen, ach, das ist nicht so schlimm. Nein. Gott beansprucht immer die 100% von der Anbetung. Und durch meine Sünde bin ich Gott untreu und verweigere ihm seine Ehre. Josua sagt zum Volk Israel, Kapitel 24, Vers 19, Josua aber sprach zum Volk, ihr könnt dem Herrn nicht dienen, denn er ist ein heiliger Gott, ein eifersüchtiger Gott, der eure Übertretungen und Sünden nicht dulden wird. Sehen wir hier die Hässlichkeit der Sünde? Gott, der sein Volk hingebungsvoll liebt, er wird eifersüchtig und zornig über ihre Sünden. Und so eifersüchtig, dass er sagt, ihr könnt ihm gar nicht dienen, er ist ein eifersüchtiger Gott und ihr seid nicht treu, sagt Josua. Das wird nicht funktionieren. So hässlich ist die Sünde. 5. Mose 32, Vers 21. Gott sagt, sie haben mich zur Eifersucht gereizt mit dem, was kein Gott ist. Durch ihre nichtigen Götzen haben sie mich erzürnt. In 1. Könige 14, Vers 22 lesen wir, und Juda tat, was böse war in den Augen des Herrn, und sie reizten ihn zur Eifersucht durch ihre Sünden, die sie begangen. Also nicht nur Götzendienst in Form von Anbetung reizt Gott zur Eifersucht, sondern auch Sünden. Unsere Sünden reizen Gott zur Eifersucht. Der gnädige Gott, der barmherzige Gott, der liebende Gott, der sanftmütige Gott wird eifersüchtig und zornig. So hässlich ist unsere Sünde. Das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, wenn wir Gott begegnen. Das dürfen wir nicht verlieren, niemals. Begegne Gott in seiner Eifersucht. Er wird dir zeigen, wie hässlich deine Sünde ist. Und noch das Dritte, was wir erwähnen wollen, was geschehen wird, wenn wir Gott in seiner Eifersucht begegnen. Er wird dir zeigen, wie deine Liebe zu ihm wachsen kann. Auch mit diesem Zweck, Gedanken, sollen wir Gott in seiner Eifersucht begegnen. Er wird dir zeigen, wie unsere Liebe zu ihm wachsen kann. Die Eifersucht Gottes ist nicht als Endstation da. Gott wird eifersüchtig auf unsere Untreue, nicht ohne Ziel, nicht ohne Zweck, nicht einfach, damit ich meine Gefühle zum Ausdruck bringe. Nein, Gott will, dass wir uns verändern. Das bewirkt seine Eifersucht. Gott will, dass wir in unserer Liebe und Treue zu ihm, dass wir wachsen. Das will Gott. Und deswegen wird er eifersüchtig. Nicht um einfach uns zu bestrafen, wird er eifersüchtig. Nein, er will uns verändern. Und die Heilige Schrift zeigt uns auch, wie wir das machen können. Hier ist ein Beispiel aus Offenbarung, aus dem Sendschreiben, Kapitel 2, Vers 4. An die Gemeinde in Ephesus schreibt, sagt Jesus, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke, sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Diese Worte, dass du deine erste Liebe verlassen hast, das ist so die Schlüsselbedeutung in diesem Vers. Die sind sehr, sehr wichtig. Was bedeutet das, die erste Liebe zu verlassen? Es gibt zwei Möglichkeiten, gut zu verstehen. Erstens, deine Liebe ist nicht mehr so stark, wie sie am Anfang war. Das kann sein, deine Liebe hat nachgelassen, Liebe zu Jesus. Und die zweite Bedeutung kann sein, du hast den ersten Platz der Liebe ausgetauscht. Deine erste Liebe gehört nicht mehr Jesus, sondern ist etwas anderes. Diese erste Liebe, die nur Gott gehören sollte, nur Jesus, die hast du verlassen. Es ist etwas anderes, was du jetzt mehr liebst. Das ist vielleicht deine Anerkennung oder dein Glück. Du möchtest so gerne glücklich sein. Du machst alles, um glücklich zu werden. Ob du dabei gegen Gott sündigst oder nicht, ist egal. Hauptsache, dass du glücklich bist. Das ist dein Geschmack, deine Wünsche, die du hast. Oder dein Ansehen, wie Menschen über dich denken. Deine Autorität, vielleicht in deiner Familie, in deiner Ehe, auf der Arbeit. Du hast das Sagen. Du hast das letzte Wort, das muss sein und auf keinen Fall jemand anderer, auch Gott soll ein bisschen warten. Dein Wohlstand vielleicht ist das, was dein Leben definiert, dein Leben beherrschst. Vielleicht ist es deine Gesundheit, großes Thema von heutiger Zeit. Gesundheit ist am wichtigsten. Vielleicht ist es deine Familie und so weiter. Diese Liste kann ohne Ende sein. Egal, was da sein wird, es ist nicht Jesus, der auf dem ersten Platz ist. Der erste Platz der Liebe sollte aber Jesus gehören. Das ist das größte Gebot. Und du hast die erste Liebe mit etwas anderem ausgetauscht. Begegne Gott in seiner Eifersucht. Er wird dir zeigen, wie deine Liebe zu ihm wachsen kann. Jedes Mal, wenn wir unsere Untreue zu Jesus erkennen, jedes Mal, wenn wir erkennen, dass wir unsere erste Liebe verlassen haben, möchte Jesus, dass wir nicht gleichgültig dazu bleiben. Er will, weil er nicht gleichgültig ist, er ist eifersüchtig, weil wir unsere erste Liebe verlassen haben. Dann sagt Jesus, dass wir Buße tun sollen. Buße, das ist nicht ein Ritual, irgendwelches etwas zu tun, sondern das ist Umdenken und Umkehren. Die Sünde bereuen, sie lassen, die Sünde beginnen zu hassen, das ist Buße. Und zur ersten Liebe zurückkehren. Jesus soll die erste Liebe für uns sein, nichts anderes. Und wenn wir Gott in seiner Eifersucht begegnen, dann erleben wir die Notwendigkeit und auch die Chance, in unserer Liebe und in unserer Treue zu Gott zu wachsen. Wenn wir Gott in seiner Eifersucht begegnen, dann werden wir immer wieder die Notwendigkeit erkennen, ich kann, ich muss, ich will in meiner Liebe zu Gott wachsen, in meiner Treue zu ihm. Und wir werden Buße tun über unsere Sünden, Fehler, Versagen, über unseren Götzendienst, über unsere Untreue. Und wir werden Jesus den ersten Platz einräumen. Und unsere Liebe zu Jesus wird wachsen. Das sehen wir durch seine Eifersucht, weil er ist nicht gleichgültig zu uns. Und das ist nur deswegen möglich, also in der Liebe zu wachsen, nur deswegen möglich, dass Gott uns die Sünden vergibt, wissen wir, weil Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Das ist das Evangelium. Nur deswegen ist eine Möglichkeit, trotz unserer Untreue, immer wieder zu Gott zu kommen. Und er nimmt uns immer wieder gnädig an. Und hier ist Gott ganz anders als wir. Stell dir vor, deine Ehebeziehung. Wie oft bist du bereit, deinem Ehepartner Ehebruch zu vergeben? Wie oft? Einmal? Gibt es sowas? Zwei? Drei? Gibt es sowas? Ja. Und dann noch mehr? Weiß ich nicht. Und wie oft Gott vergibt dir deine Untreue? Untreue? Es kann mit Ehebruch verglichen werden, geistig. Das tut das Neue Testament ganz deutlich. Jakobus 4. Wie oft geschieht das? Wahrscheinlich täglich. Würdest du so eine Ehebeziehung aushalten? Ich nicht. Ich würde alles kündigen. Alles vorbei. Gott kündigt nicht. Warum? Weil Jesus für mich, für dich gestorben ist. Deswegen, diese Gelegenheit muss man nutzen, um näher zu Gott zu kommen, um mit seiner Eifersucht rechnen und vor Gott Buße tun. Dann werden wir in unserer Liebe zu ihm wachsen. Also, begegne Gott in seiner Eifersucht. Er wird dir zeigen, wie wichtig du ihm bist. Er wird dir zeigen, wie hässlich deine Sünde ist. Und er wird dir zeigen, wie deine Liebe zu ihm wachsen kann. Liebe Geschwister, lasst uns in diesem neuen Jahr Gott bewusster begegnen, auch in seiner Eifersucht. Das wünsche ich jedem von euch und mir noch viel mehr. Amen.